Falls wir uns über die Farbe...
Wie war die Frage?
Das heißt, du sparst Farbe nur, weil du den Mittelteil deines Bartes hinter dem Mikrofon versteckst?
Der ist Mietmucker, der muss sparen.
Ja, richtig.
Das ist ja schrecklich.
Aber das sind ja nur Äußerlichkeiten.
Darum geht es hier primär.
Ich habe mich tatsächlich auch lange dagegen gewehrt, den Rest des Bartes zu färben. Aber meine Freundin meinte, ja, da, wie siehst du dann noch viel älter aus, wenn der Rest so grau ist?
Pappala,
wo ich dann sagen muss, ja, oder? Aber nee, irgendwie habe ich ihr das zugute gehalten. Und dann habe ich eingelenkt.
Mietmenschen sind ab heute, wir zeichnen übrigens am 1. Dezember auf, sind ab heute hart im Geschäft und hart gefragt, brauchst du nur eine rote Jacke und eine rote Mütze noch?
Und dann?
Ab und zu ein Kind auf dem Schoß und...
Ach so, in die Richtung. Ich war gerade in einer ganz anderen Richtung. So eher so Mitteldeutschland und so eine Veranstaltung am Wochenende, wo angeblich alle bezahlt wurden, die da...
Schwierige Nummer, schwierige Nummer.
Schwierige Nummer.
Nein, ich meinte schon hier so Santa.
Ich finde, wir fangen an, sonst geht das hier völlig in die Hose.
Wollte ich gerade sagen. Hau rein.
Attacke und bitte.
In dem Sinne.
Ach so. Schön, dich kennenzulernen.
So kennen wir das bei den Hasen wunderbar. Solveig mit einem Glas in der Hand. Toto ist auch schon da, ich bin auch schon da. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und wären eben fast aus dem Vorgespräch nicht rausgekommen und haben dann zum Glück doch noch auf Aufnehmen gedrückt.
Hi, ich finde, wir sollten mal anfangen, ein Datum zu nennen, wann wir aufnehmen, jetzt wo wir so viel Vorlauf haben.
Wir nehmen am 1.12. Die Verwirrung sagt. Ja,
Herr Gierig und Kalender.
Ich bin doch bekannt dafür, dass ich von Kalendern keine Ahnung habe. Mein Bruder
also es war diesen Abend wieder der Fall. Er schrieb uns alle den Termin in den Kalender für 18.30 Uhr allerdings. Weil er saß ja in Abu Dhabi und hatte dann mit den Zeitzonen nicht so ganz verpasst.
Ja, das ist aber auch schwierig.
Frau Busler, warum haben Sie keine Kopfhörer?
Ich gehe jetzt Kopfhörer holen.
Das ist besser.
Ich bin schon auf dem Sprung.
Sonst wird es ein Kanon. Herr Weger, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich dabei sein darf. Ist ja
wir machen mal ganz neue Sachen und gucken mal auf die Bühne und nicht alles, was so um die Bühne herum passiert. Stell dich mal vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Chris Weger. Und ich bin meines Zeichens Gitarrist in erster Linie. Sänger, das wissen viele nicht, aber das tue ich auch. Nicht schön, aber laut. Und hauptberuflich schon seit über 20 Jahren. Und mein Hauptarbeitgeber ist der Kollege Sascha, den man auch unter seinem Pseudonym Dick Brave zu kennen weiß. Genau, Dick Röntgen. Und ja, habe aber noch viele andere Sachen gemacht und auch viele Sachen, die nicht auf der Bühne stattfinden, trotzdem musikalischer Natur. Aber da ist so mein Hauptaugenmerk gerade drauf, zumal Dick Brave auch gerade wieder reanimiert wurde und ich auch dabei sein darf. Und es geht gerade mächtig ab.
Viel besser, als ich gedacht habe, muss ich sagen.
Warum viel besser?
Ich war mir nicht sicher, ob der Hype nochmal so funktioniert, wie er vor Jahren funktioniert hat. Und wenn ich die nachgeschobenen Termine sehe, lag ich völlig falsch damit.
Ich glaube, das ging nicht nur dir so. Also ich in meinem Zeichen, ich wusste ja ganz lange nicht, dass ich überhaupt dabei sein würde beim Dick. Und habe das dementsprechend so mit einem lachenden und weinenden Auge betrachtet, die ganze Entwicklung. Es sollte ja alles schon ein bisschen früher passieren. Und als es dann losging und ich dann sehr kurzfristig dazugestoßen bin, ging das so wirklich so bam, 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 bam. Alles klar, du bist dabei, nächste Woche Videodreh, dann noch ein Videodreh und dann Studio. Und ja, hier sind schon mal 40 Termine. Und als die Tour dann announced wurde, war ja zu 80% ausverkauft, nach ein paar Stunden schon. Und da waren alle so, okay. Und da gab es dann einen ziemlich großen deutschen Promoter, der dachte, diese diese Kuh melken wir jetzt richtig und dann nochmal 40 Termine hinterhergeschoben, so ungefähr. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so wird im 2026. Ich freue mich sehr, freue mich nicht darauf, so wenig zu Hause zu sein, aber ist ja meckern auf hohem Niveau.
Ihr spielt 80 Termine. Solo-Shows plus irgendwie Promo
etc. Naja, es gibt ganz viele Optionen. Ja, ja, genau. Es sind inklusive Promo. Ne? Das ist jetzt die richtigen Tour-Shows, glaube ich, erstmal nur 17, 18, immer sowas. Und dann noch machen wir offiziell jetzt schon, glaube ich, ein bisschen über 30 Sommershows announced. Und da haben wir noch jede Menge Optionen in der Pipeline. Und das ist ziemlich absurd tatsächlich, wenn man das so sieht, was da alles so täglich reinschneit.
Kommt ihr wieder in schönen
Haaren? Alle Ratersendungen.
Also das weiß ich gar nicht, wie das mit diesen Ratesendungen gemacht wird. Das ist eine gute Frage.
Ich hatte ihn jetzt in letzter Zeit bei ganz vielen Fernsehsendungen, wo ich gearbeitet habe. Oder von Kochen über, erkennst du diesen Song vor 2 Wochen? Also,
ja. Also Sascha, aber nicht Dick jetzt, ne?
Ja.
Die kennen sich ja gut.
Ja, Sascha ist ja der meiste Popstar im deutschen Fernsehen, finde ich auch tatsächlich.
Ist es so?
Die haben mal miteinander zu tun gehabt. Ja, richtig. Ja.
Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Nummer so ein bisschen entkräftigt wurde.
Was wurde entkräftigt?
Ja, ich weiß. Ich glaube, irgendwann, das kann man so lange nicht mehr durchziehen. Ne? Ja. Also das ist offiziell zum ersten Mal, seit es Dick Brave gibt und Sascha, dass die beiden parallel existieren. Das ist jetzt zum ersten Mal so. Ja. Das war vorher nicht. Nach außen wird es immer noch kommuniziert. Wir sind zwei unterschiedliche Personen, aber das ist es nicht mehr. Also mehr mit dem Augenzwinkern, als es noch vor 15 Jahren der Fall war.
So, und von dem Quatsch kann man leben.
Davon nicht, aber von dem Geld, das man dafür bekommt.
Ich find's ja,
wird sich zeigen. Ne? Also das, das heißt, wird sich zeigen. Das ist ja. Gerne.
Ich finde es ein bisschen erschreckend.
Bei euch ist ja der Unterschied so ein bisschen in der Musiker-Ecke Bandmitglied und Mietmucker, glaube ich. Oder gibt es noch irgendwas Drittes? Also Mietmucker, ohne das irgendwie werten zu wollen.
Nee, also.
Naja, wir hatten schon
bei Tobi Sascha Niebelstein. War das ja.
Wir hatten schon Tobi Niebelstein. Der war eigentlich Tontechniker.
Und musste schon mit auftreten.
Und musste dann
hatten wir auch schon, das stimmt. Ich
fand das gar nicht.
Als du es eben erzählt hast, so ein bisschen erschreckend, weil ich hätte jetzt, also du hast erst gesagt, naja, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren mit Sascha und dann kriegst du aber gefühlt 5 Tage, bevor es losgeht, die Tourtermine.
Nein, 20 Jahre hauptberuflich Musik.
Ach so. Und wie lange tingelst du schon mit Sascha von Stadt zu Stadt?
Bei Sascha bin ich jetzt in meinem 8. Jahr erst.
Ja, aber still, also ich meine, das heißt ja, dass du da ein elementarer Teil, und ich habe ja letztens eine Performance von euch beleuchten dürfen, du bist ja durchaus ein elementarer Teil dieser Performance. Ja. Und dann finde ich es doch ein bisschen, also ich hätte mir...
Ja, das ist so, aber das war...
Ist das für dich ein gutes Gefühl?
Boah, trenne ich das ja, ne? Ich bin ja, hab ja keine rosa-rote Brille mehr auf und gehe nicht in die ganze Chose rein mit dieser romantischen Attitude irgendwie und jetzt muss mir jemand hier den roten Teppich ausrollen, weil ich doch der große Chris Weger bin. Ich weiß, wir sind alle Dienstleister und es kann morgen schon vorbei sein und deswegen nehme ich da irgendwelche Sachen schon lange nicht mehr persönlich, weil das nicht gesund ist, gerade im Business. Wir sind alle austauschbar und das sehe ich täglich. Ich genauso und ich reite die Schlange, solange sie sich reiten lässt. Und wenn das irgendwann vorbei ist, ist es halt vorbei. In dem Fall war das aber so, dass es ursprünglich, ja, Dick Brave ist ja eine feste Band immer gewesen, The Backbeats. Ne? Und das war jetzt eigentlich auch wieder so geplant. Und aus irgendwelchen Gründen, über die ich jetzt hier nicht reden kann, hat sich das ein bisschen anders dargestellt. Wurde von Anfang an kommuniziert, ey, ne, wäre schon geil, wenn du dabei wärst, aber wir müssen das durchziehen, weil die Band ja eigentlich eine fixe Band ist und das können wir jetzt nicht austauschen, können wir die Jungs auch nicht antun. Ich war damit fein. Ja, das war für mich kein Politikum oder so. Dann haben aber äußere Umstände dazu geführt, dass die Band sehr kurzfristig auch vor Bekanntgabe dann sich doch nochmal geändert hat. Das waren erst 2 andere Positionen in der Band, die meine nicht inkludiert haben, aber dann kurz darauf hat sich das dann auch so dargestellt, dass ich dann doch gefragt wurde. Ich hatte ja, ne, also diese ganze Deep Rave-Thematik, auch spielerisch und musikalisch, schon so ein bisschen auf dem Schirm immer gehabt. Wir haben ja bei der letzten Tour, die wir gespielt haben, es war so eine Art Revue, wo wir auch quasi Segmente aus dem Leben von Sascha musikalisch da abgebildet haben. Und da war natürlich auch Deep Rave dabei. Dementsprechend habe ich das dann auch gespielt und entsprechend auch können müssen. Und insofern war ich schon gewappnet dafür, so, ne? Also, aber das kam tatsächlich, ich sag's mal ganz unverblümt, wie es war. Das war, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen, wo das wirklich so war, könntest du es dir vorstellen und ja, wird konkreter und du bist dabei und jetzt wird ein Video gedreht. Das war, ging so schnell. Und ich glaube, das haben sich auch alle Beteiligten anders vorgestellt. Und will ich auch niemanden Vorwurf machen, es hat sich halt dann kurzfristig so ergeben. Es gab dann ein paar unterschiedliche Vorstellungen, glaube ich, und zu meiner Gunsten. Und da wäre ich schon blöd gewesen zu sagen, nö. Aber ich nehme das nicht persönlich, dass er mich von Anfang an dann nicht mit reingeholt hat, weil mir das von eigentlich klar war. Insofern bin ich einfach erst erleichtert und freue mich drüber, dass ich dann doch involviert wurde. Und ja, es war für mich, also es war ein ganz schöner Rollercoaster-Ride, weil die Musik schon sehr speziell ist. Und ich als Musiker, ich bin ein lupenreiner Rock-Pop-Musiker immer schon gewesen. Und diese Rockabilly-Schiene ist schon sehr speziell und ziemlich konkret. Und ja, ich habe das immer so ein bisschen emuliert oder gefaked, so wie ich durch mein komplettes musikalisches Dasein mich so kämpfe. I fake it till I make it, wie ich immer zu sagen pflege. Und das war dann auf einmal, okay, jetzt musst du dich mit der Thematik ein bisschen konkreter auseinandersetzen als nur oberflächlich. Und das hat einen sehr kurzen Zeitraum. Das war schon eine Challenge. Dann gab es bei mir noch privat ein paar Umbrüche, die so ein bisschen an meinem kompletten Apparat so gezehrt haben. Aber dennoch war das sehr aufregend und der ganze Prozess war letzten Endes dann doch einfacher, als ich es mir gedacht oder gemacht habe. Und ja, jetzt rollt der Zug unaufhaltsam und ich bin da ein wichtiger Teil. Ich bin da nicht nur Gitarrist bei Sascha oder bei Deep Rave, sondern ich bin ja auch der musikalische Leiter, das kommt so noch dazu. Musikalische Leiter, das muss man immer wieder erklären. Das heißt nicht nur, dass ich den Leuten sage, welche Noten sie spielen, das mache ich meistens nicht. Ich bin eher eine Art Physiotherapeut und Klassensprecher. Das ist eher die Funktion eines MDs im heutigen Musikbusiness. Und das habe ich dann auch direkt so ein bisschen übernommen bei Deep Rave und ziehe da auch noch ein paar andere Fäden. Und ja, das war für mich jetzt keine große Umstellung. Aber nur die Musik ist jetzt eine andere. Ich finde ein bisschen schade, dass ich die anderen Leute von der Sascha-Band jetzt ein bisschen seltener sehe. Die spielen weiterhin auch noch Sascha-Shows, aber halt nicht so viel wie gewöhnlich.
Tata, Frau Busler ist wieder da.
Da war sie weg.
Zack. Da ist Sorvik wieder da. Da freuen wir uns aber. Das ist ganz wunderbar.
Habt ihr etwa kommentiert, dass ich nicht da war?
Nein.
Nee. Nö, es haben alle komplett ignoriert, um ehrlich zu sein.
Ja, so geht's mir.
War eigentlich ganz gut.
Was war ganz gut?
Ja, und, so die Ruhe. Und
du hast auch schon merklich gefehlt.
Boah, ihr seid so gemein. Ihr hättet doch einfach was Nettes sagen können. Aber nein, so ist das halt.
Hab ich doch.
Hat ja doch.
Ja. Ah, hast du auch wieder recht. Mhm. Naja, tatsächlich, ich glaube, mir war das schon alles klar, dass das im Musikbusiness so läuft und wenn man das so lange macht, dann kriegt man das auch immer wieder mit. Aber ich habe, glaube ich, habe noch nie jemanden persönlich gefragt, wie es ihm dabei geht. Und ich finde es schon, also es hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, dass du,
ja,
klar ist mir klar, dass du austauschbar bist, aber dass du so austauschbar bist als Teil dieses Konstrukts. Mhm. Das ist schon echt bitter. Was wäre denn, wenn du das andersrum machen würdest, wenn du einfach 8 Wochen vorher sagst, ah, ich habe mich doch gegen euch entschieden, ich fahre jetzt mit DJ Bobo los. Naja, die würden dich alle nicht mehr ernst nehmen, aber still, ja.
Wobei DJ Bobo ein ziemlich geiler Job ist, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, an der Stelle in der Nahrungskette befinde ich mich gar nicht. Ich habe also, wie ich vorhin schon sagte, ich mache das schon so lange, dass ich mich persönlich gar nicht als so wichtig erachte, dass ich da irgendwelche Forderungen stelle. Solange die Chancen da sind, nehme ich die wahr und bin dankbar darüber. versuche aber nicht irgendwie zu viel rein zu interpretieren, ne? Dass das irgendwie, das klingt jetzt wirklich rough, ne? Aber es ist so, dass das irgendwie alles meine Freunde sind und dass die mir alle wohlgesonnen sind und dass alle nur mir das Beste wollen, das ist nicht so. Da denkt jeder an sich und das wird auch immer so sein, auch in Zukunft. Und ob das irgendwie Dieter Bobo, Sascha oder Paddy Kelly oder Suppenkelly ist, das ist vollkommen egal. Letzten Endes musst du das Beste draus machen und wir haben alle eine gute Zeit. Ich verstehe mich mit Sascha super. Auf der persönlichen Ebene sind wir total dicke. Ich weiß auch, dass es eben sehr in die Karten spielt, dass ich jetzt doch dabei bin. Und ich glaube, im Sascha-Kosmos selber, als ohne Nick Brave, bin ich auch noch weniger austauschbar oder wäre ich weniger austauschbar. Aber selbst da habe ich schon erlebt, dass Leute, ob Crew oder Band, schneller weg waren, als man ach du Scheiße sagen konnte. Ja, und wo es stellenweise dekadenlange Freundschaften, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, waren. Und trotzdem gab es dann maximal noch nicht eine E-Mail oder keine Ahnung was. Und das passiert ja immer wieder. Das lerne ich auch immer wieder in meinem Umfeld. Und ob das irgendwelche mega großen Acts sind, dann, wenn du Glück hast, gibst du mal eine WhatsApp oder dann hast du vielleicht auch mal einen MD, der was sagt über, wie lange seid ihr eigentlich schon in dieser Band? Morgen mal nicht mitgerechnet. Das geht halt so schnell. Und dann gibt es Leute, die nehmen das wirklich sehr persönlich. Verstehe ich auch. Weil man selber hängt sich ja da rein und man denkt, man ist ein Teil von dem Team. Bist du auch. Aber nur so lange, bis sich eine bessere, günstigere, schnellere Alternative bietet, als man selber darstellt. Also wie gesagt, diese romantische Vorstellung muss man einfach ablegen in dem Business, sonst wirst du ganz schnell.
Es ist aber, glaube ich, auch dies außenrum, diese Klassenfahrt, die man hat, diese sehr viel Freizeit, die man miteinander verbringt.
Ja.
Und darüber das Gefühl, boah, wir sind jetzt die dicksten Kumpel. Nee, wir machen gerade einen Abend zusammen, weil wir müssen leider mit dem gleichen Bus von A nach B fahren. Aber das kriegt ja jeder. Also die ist,
ja.
Das wo ich mal sage, wenn Sachen wenigstens sauber beendet werden würden, würde das Amen. Ganz viel helfen. Aber dieses, man wird einfach nicht mehr angerufen, ist ja leider gar nicht.
Das ist Standard. Das ist Standard mittlerweile, ne? Traurig, aber wahr.
Das heißt aber, rein theoretisch könnte ich dir das Angebot machen, wenn ich genügend Geld hätte, mal abgesehen davon. Aber da könnte ich dir das Angebot machen, dass du als mein persönlicher Gitarrist, Musiker immer mit mir durch die Gegend gondelst und mir immer überall Ständchen spielst. Und so, wenn ich morgens in die Dusche gehe, steht da einer und spielt La Cucaracha.
Da müsstest du nicht mal viel Geld für zahlen, aber ja, klar. Also wir alle sind ja käuflich, ne? Das ist eine Frage des Preises, ne? Und klar, ich habe so ein Drei-Säulen-System. Das Drei-Säulen-System habe ich, glaube ich, schon mal in einem YouTube-Video von mir, kleine Werbung am Rande, besprochen. Diese drei Säulen sind die Leute, die Musik und der finanzielle Aspekt. Und von diesen drei Säulen müssen zwei stimmen.
Ja.
Und wenn nur eine stimmt, mache ich es nicht. Ja, das heißt, wenn ich jemand total super leiden kann, aber Kohle ist scheiße und die Mucke ist auch für den Arsch, dann lasse ich's. Genau andersrum, wie wenn ich jemandem nicht so gut, das ist eigentlich die wichtigste Komponente, deswegen muss man da vorsichtig sein, wenn ich mit jemandem nicht so richtig gut klarkomme, aber es gibt Schweine viel Kohle und die Mucke ist geil, dann mache ich das auch.
Ich mache nur eins, aber meine drei Säulen sind andere als deine. Entweder ich lerne richtig was bei dem Projekt, oder ich verdiene einen Arsch vor Geld. Oder es ist einfach ein richtig, richtig, richtig gutes Projekt. Also so, wo es künstlerisch total toll ist. Und eins von den dreien muss für mich stimmen.
Könnt ihr euch über Geld motivieren, dauerhaft?
Gar
also
nicht.
Bei mir klappt es kurzfristig, ja. Aber ich könnte im Leben nicht sagen, so, ich mache jetzt irgendwas ein halbes Jahr, weil das Geld so toll ist.
Ja, aber bei dir ist, du bist halt für dich selber verantwortlich. Ich habe ein Team von Mitarbeitern. Das heißt, bei mir muss ich auch abwägen, dass ich für Leute den Kühlschrank füllen muss.
Wollte ich gerade sagen, also, ich glaube, die äußeren Umstände spielen da noch mehr in der Richtung, eine wichtigere Rolle als die persönlichen. Persönlich würde ich sofort sagen, auf gar keinen Fall. Ist Geld da entscheidend, aber wenn man, ich zum Beispiel bin Vater eines 5-jährigen Sohnes und der will gefüttert werden meistens und andere Sachen, shiftet sich die Priorität schon so ein bisschen. Wenn dann irgendwie eine Sache kommt, ein Steady-Job über 3 Jahre, wo heißt, die Kohle ist gut, aber ja, ist das künstlerisch nicht so erfüllend, dann machst du es halt aus dem Grund. Aber grundsätzlich erstmal für, wenn ich nur für mich alleine verantwortlich wäre und es gäbe schweinig viel Kohle, aber es würde mir künstlerisch gar nichts bedeuten und die Leute wären auch nicht auf meiner Wellenlänge, könnte ich mich über diese Geldsache nur sehr, sehr kurz motivieren. Das ist so. Irgendwann kommt es nämlich zurück. Irgendwann sind wir nämlich auch doch wieder die Naivlingen, die naiven Romantiker, die das aus einem gewissen Grund gemacht haben irgendwann mal. Und der kommt irgendwann wieder durch und tippt dir auf die Stirn und sagt, eigentlich wolltest du mal was anderes.
Ja.
Aber bei dir ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil tatsächlich wir alle stehen ja hinter oder neben der Bühne, du stehst auf der Bühne. Und wenn man so im Gesichtsverleiher-Business auch unterwegs ist, du gibst ja viel, viel mehr von dem allen dafür her.
Und ich kriege nichts zurück.
Das macht's. Das glaube ich gar nicht. Aber das macht es für mich noch erschreckender, dass es so austauschbar ist, weil ehrlicherweise, Jan, wir drehen jetzt ein Musikvideo, da bist du ja jetzt nur mal drin. Und alle Menschen, die jetzt nicht in diesem Business unterwegs sind, nehmen dich ja als Teil dieser Band wahr. Bis auf die Band. Die nimmt dich halt nicht als Teil dieser Band wahr.
Kommt natürlich auf die Band und dann auf den Künstler an, ne? Also jetzt, wenn man jetzt in Deutschland guckt, irgendwie, außer jetzt die ganz alten Recken, so Maffei und Lindenberg, wo die Band ähnlich wie bei einem Bruce Springsteen halt ein eigenes, also ein wichtiger Faktor ist, auch nach außen hin und so kommuniziert wird, ist das hier bei uns nicht der Fall. Das, klar, gibt's immer wieder Fans, auch von einzelnen Individualisten auf der Bühne, ne? Dann sind irgendwelche Background-Vocals-Sängerinnen, die ihren eigenen Fanclub haben, oder irgendwelche Leute finden mich total super und wundern sich dann, wenn ich dann plötzlich nicht mehr da bin und andersrum. Das gibt's auch, aber das, ich glaube, das wird öffentlich gar nicht so sehr thematisiert. Ich weiß genau, was du meinst. Ich identifiziere mich schon auch, gerade bei Sascha, weil das, ich bin ja, wie gesagt, schon Weilchen dabei und bin da so mit reingewachsen und habe da auch viel Fußstapfen hinterlassen. Und bin auch stolz drauf und glaube, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr dabei wäre, würde es nicht nur den Hardcore-Fans auffallen. Das bilde ich mir schon ein. Aber es ist leider so, wie es ist, ne? Das würde dann nicht sehr lange dauern und dann würde ein anderer stehen und auch der, den würden alle super finden. Und dann fragt keiner mehr nach dem Herrn Weger, der sich den grauen Bart nicht mehr färbt.
Wir haben ja immer die Challenge.
Bei Herrn Mutzke genauso erlebt. War ratzfatz.
Ja. Seelenlos.
Wir haben ja immer die Challenge, ob wir uns irgendwoher kennen. Ich habe eine Frage. Irgendwann 2005, 2006 war ich in München im Hotel Hilton Tucher Park.
Ja, wir kennen uns.
Und
ich habe ein bisschen Angst, wie das jetzt weitergeht.
Hast du verdrängt, oder?
Nee, warte, ich will erzähl weiter, ja? 2005, okay. In München.
Und da war es Dick Brave, glaube ich, bei Tupperware. Für so ein Incentive. Da war ich die technische Leitung. Mhm. Und war für euch verantwortlich. Und
da war ich auch nicht Bestandteil der Band.
Sonst wäre mir dein Gesicht vielleicht bekannt vorgekommen, aber...
Unter dem Bart. Naja, der... Das
war ja, damals war auch, der noch dunkel.
Ja, und glaube ich nicht so massig. Das Problem ist, ich habe halt kein Kinn. Bei mir geht die Unterlippe fließend über in die Brust. Sowohl das auch. Und damals konnte ich mir noch leisten, weniger Bart zu tragen. Aber 2005 hatte ich mit dem Sascha Kosmos noch nichts zu tun. Außer, dass ich immer und immer öfter mit Leuten gearbeitet habe, die mit ihm zu tun hatten. Aber es war auch so eine absurde Geschichte. Es hat ganz lange gedauert, bis sich unsere Wege dann wirklich konkret gekreuzt haben. Aber 2005, Alter, da war ich 25 Jahre alt. Super Zeit. Ich erinnere mich da nicht mehr so gut dran an 2005. Man erzählt mir, ich hatte eine gute Zeit, aber ich glaube, dass ich hätte mir dich nicht mehr gemerkt.
Dann sind wir ja gleich alt.
Naja. Dafür sehe ich viel, viel älter aus als du.
Bist du ja jetzt auch.
Ja. Du bist ja da stehen geblieben, 2005, und ich habe mich dann, ja genau. Girl Math.
Siehst du,
ja, man kann schon ein paar Mal 29 einfach werden.
Ja. Ach, ja. Ich war der
die wichtigste Aufgabe war dieser Kontrabass, der irgendwie 200 Jahre alt ist.
Und das ist immer noch so. Das hat sich nicht geändert.
Ist der jetzt schon 210 Jahre alt oder so?
Ja, ja. Also der Felix ist das einzige Originalmitglied, was noch dabei ist. Der hat 2005 auch dich dann gesehen. Der spielt diesen Kontrabass und der Kontrabass ist ein ganz wichtiges, sowohl visuelles als auch akustisches Instrument im Dick Brave-Gefüge. Und das gibt's.
Genau, der war der wichtigste, da muss ein extra Raum und so.
Gewisse
und,
Temperatur und ja, der veganes Catering.
Der Kontrabass.
Genau, ja.
Euer Grundkompass ernährt sich also vegan?
Ja.
Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall so aus.
Ist ja grausam. Ja, siehst du, wir kennen uns ja erst seit 14
Tagen. Dann grüß mal den Felix lieb.
Der dich frech angequatscht hat auf dieser Show.
Ja, ja. Bei der Goldene Bild der Frau Award.
Die Goldene Frau, ja.
Ja.
Dann hat
aber vorher haben wir uns noch nie irgendwie mal...
Nee. Ich glaube, die letzte Veranstaltung mit Sascha, an die ich mich erinnern kann, ist so 2004 in Bambi oder sowas.
Da hatte ich
also als wir alle so mit 4 halt gehen, angefangen haben zu arbeiten.
Ja, ja. Genau. Nee, ja, da war ich da noch nicht. Nee, damals, wo war das denn? Vor 10 Tagen oder so, ne?
Das ist 14 Tage her in Hamburg.
14 Tage her schon, wow.
Ja, irgendwie dachte ich gleich, ach sympathisch, ich frage ihn. Ja, das hat sich ja dann im WhatsApp-Verlauf auch direkt als, das könnte lustig werden, erwiesen.
Arbeiten wir dran, ne?
Ja, noch sind wir ja nicht so lustig. Ja, Toto lacht noch nicht.
Das ist, liegt aber nicht an uns.
Das weiß ich. Jetzt streckt er die Zunge raus.
Ich habe so ein bisschen wenig geschlafen heute. Ich versuche mich gerade auf Vegas umzustellen zeitlich und war gestern auch brav bis um 2 Uhr wach, konnte dann bis um 4 nicht schlafen und bin um 6 wieder aufgestanden. Also es war so völlig für den Arsch die Nacht.
Und das heißt, du hast auch die ganze Nacht getrunken, um dich auf Vegas einzustimmen?
Ich habe Blackjack gespielt. <zum Beispiel.
lacht> Ich habe eben auch gedacht, ob ich frage, wenn du deine Freundin heiratest, seid ihr dann Vegas?
Ja, dann für die Vegas.
Die und meine Vegas. Fans.
Und meine Fans sind alles Veganer. Brummt.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Oder? So. Karlauer habe ich drauf.
Ja, das scheint so. Wo, und woher kennt ihr zwei euch?
Swingerclub.
Ja, welcher?
Ja. Toto war der mit dem UV ausgeschnittenen Taucheranzug und ich der mit der Schweinemaske.
Ja. Dann haben wir aber Farben gespielt.
Ja, genau.
Was habt ihr gespielt?
Farben. Erkläre ich ja später.
Genau. Oh je.
Ich habe ein paar Mal für Herrn Wenzel Vertretung gemacht bei Sascha und
bei Sascha.
Die 90er Show.
Ach, guck mal, dann haben wir uns da vielleicht gesehen. Ich habe euch nämlich in Hanau besucht, im schönen Amphitheater.
Stimmt.
Ja.
Da ja, kannst du mal sehen, weil das ist bei mir fußläufig.
Ja.
Ja. Spielt ihr nächstes Jahr auf der Museumsmeile in Bonn? Kann das sein?
Ich glaube, ja.
Weil ich glaube, ich habe die Tage die Plakate gesehen. Und dann ja, könnte ich ja mal die Tine fragen, ob ich mal gucken kommen kann.
Da geht bestimmt was. Ich kenne da jemanden, der was machen kann.
Oh, oh, oh.
Aha.
Direkt um die Ecke. Jetzt, wo
wir schon seit 2005 kennen.
Und den Kontrabass kennst du ja auch, das kannst du dann auch noch erwähnen. Also hast du auch auf der Habenliste, würde ich sagen.
Ich glaube, da war ich sehr, sehr frech zum Felix, weil...
Das mag er.
Ich weiß nicht so genau, er war so ein bisschen hilflos mit sich und dem Kontrabass und dem Auto. Und dann
das hat sich auch nicht geändert.
Und dann ging es um die Parkkarte und dann kam er wieder rein und hat irgendwie rumgeningelt um die Parkkarte für die Ausfahrt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann fahr einfach an die Schranke ran, ningel ein bisschen rum. Du bist doch auch blond, genauso wie ich. Das wird schon gehen.
Du merkst, Mobbing hat einen relativ hohen Stellenwert bei uns im Podcast.
Ich habe schon an mir eine Folge angehört, und zwar die mit dem guten Herrn Wenzel.
Ah, und das ist gut.
Das mir ist direkt aufgefallen.
Ach, das war ja noch eine der ersten, da waren wir ja noch brav.
Ja,
das war gut.
Es gab, glaube ich, auch noch keinen Trailer so richtig, ne? Aber es war trotzdem viel technisches Zeug so, ne? Aber trotzdem interessant. Ich höre dem Rolf auch gerne zu.
So begann unser beider Gespräch übrigens. Du hast mich gefragt, ob ich schon mal Sascha beleuchtet habe. Ich habe gesagt, ich habe kurz mit eurem Lichtdesigner gequatscht. Na, letztens diesen Sommer, du hast gesagt, war er nüchtern?
Sorry, Rolf.
Das trägt er, glaube ich, mit Haltung.
Das denke ich mir, ja.
It's a state of mind.
Ich habe ihn die letzte Woche besucht auf dem Mettbrötchen in Duisburg.
Auf dem Mettbrötchen? Ja. Bei was denn? Ja.
War das so schnell, das Mettbrötchen, dass du darauf ihn besuchen konntest?
In seinem wunderschönen Büro auf dem Mettbrötchen morgens. Und dann
vernünftig.
Kurzer Zwischenstopp.
Das klingt wie eine solide Ansage. Mettbrötchen auf dem Morgen ist nicht so schlecht.
Das ist ganz immer gut.
Katze. Katze, genau, Katze.
So, wie landet man als Mucker in dem Zirkus?
Hier bei euch?
Ihr habt ja nicht so dieses, man kann sich von unten vom Kistenschieben hocharbeiten, oder?
Boah. Doch, irgendwie schon, glaube ich, oder? Sieht nur anders aus. Die Kisten sind andere. Also ich mache es Musik hauptberuflich seit Solveig und ich uns kennen. Sprich seit 2005, ein bisschen früher, 2004, glaube ich. Und hatte vorher eine grundsolide Ausbildung gemacht. Ich war ja verbeamtet in der Stadt Essen.
Bist du auch Kindergärtner?
Irgendwie schon, aber das war mehr neigungsbedingt. Ich habe tatsächlich ganz lange Zeit, in der Ausländerbehörde gearbeitet und war dann Ausländerbehörde, ja. Genau. Und später dann im Stadtsteueramt. Und ich wollte damals sogar, war ich überzeugt von, in die Politik und habe dann ganz viel gemacht in dem Bereich. Und hab dann immer schon Musik gemacht. Meine Eltern sind auch Musiker, nicht hauptberuflich, aber haben Musik gemacht. Und da habe ich so ein bisschen Wind von aufgenommen und immer hier und da ein bisschen gemuckt. Hab mit 13, glaube ich, schon 5 oder 6 verschiedene Bands gespielt. Und das habe ich immer weitergemacht und auch immer so ein bisschen Geld verdient. Und es hat sich für mich nur die dargestellt damals, wie kann ich das jetzt in einen richtigen Job umformen, außer als Rockstar zu werden und die Option, Musik zu studieren, hat sich für mich nie so richtig attraktiv angefühlt, weil in meiner Welt konnte man, wenn man Musik studiert, nur Musiklehrer werden und nicht Rockstar. Und deswegen habe ich das nicht gemacht.
Ich hätte vor allem erst mal einen Schulabschluss gebraucht.
Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Und von daher war das ja schon mal ausgeschlossen. Demnach habe ich dann immer so gemuckt und das war dann 2004 irgendwie. Da habe ich dann in einer Gala-Coverband gespielt, die hauptsächlich sich so auf Hochzeiten rumgetrieben hat, aber ganz gutes Geld abgeworfen hat, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt den Schritt wagen würde, könnte das zumindest finanziell erstmal diesen Ausstieg aus dem sicheren Hafen der Stadtverwaltung auffangen. Und habe es dann gewagt. Ne? Und dann wie alle viele Jahre lang Scheiße gefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann die Band hat sich kurz nach meiner Entscheidung aufgelöst, aus ziemlich dramatischen Gründen, wegen Todesfällen und so. Und dann habe ich mich hauptsächlich alleine mit der Akustikgitarre in irgendwelchen Irish Pubs und Bars so durchgeschlagen. Ne? Das war so.
Das war aber auch ein hartes Brot, oder?
Ja, aber eine gute Schule. Ich bin eine wandelnde Jukebox. Deswegen kann man mich auch in jede Band stellen. Ich kann jeden Song irgendwie mich da durchmurgeln und so. Das ist ganz gut. Und ich singe ja halt auch. Nicht schön, aber laut, wie ich schon sagte. Und
pass auf, Frau Gustler hat gerade Milch ausgeschossen.
Nein, er ist eine wandelnde Jukebox. Das heißt, mein Gedankenspiel ich kann ihn einfach buchen. Und das spielt immer, wo ich irgendwo bin. Also es ist ja so wie das mit dem Applaus, wenn ich vorbeigehe. Jetzt habe ich noch jemanden, der dann Musik spielen könnte. Wo immer
ich könnte das Soundtrack zu deinem Leben sein.
Das ist ganz gut. Finde ich großartig. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag für die jungen Menschen, die diesen Weg nachgehen wollen.
Just don't.
Also, naja, es wäre schneller erfolgreich, wenn du halt nicht in der Ausländerbehörde oder im Stadtsteueramt anfangen würdest, sondern im Standesamt. Weil dann könntest du direkt die Kundenakquise von alle, die ein Aufgebot gestellt haben, auch noch, hier hätten wir die Gala Coverband passend.
Brillant.
Das wäre schneller Marketing gewesen.
So wirtschaftlich habe ich damals noch nicht denken können. Da war ich noch sehr, sehr jung. Du weißt, wie
Ja, aber wir verbessern ja dein Konzept jetzt gerade für die Jugend, die uns zuhört.
Richtig, ja. Für die jungen Leute, die zuhören, das sind bestimmt alle beide, die können wir da gut und guten Gewissens auf den richtigen Pfad führen. Das stimmt natürlich.
Also verbeamtet beim Standesamt.
Verbeamtung an den Nagel hängen und Mucker werden empfehlen?
Boah. In meinem Fall war das ja.
Schritt.
Ja, natürlich. Natürlich. In meinem Fall war es richtig, ne? Ja. Mal ganz, ganz salopp. Aber.
Gut, hätte aber auch in die Hose gehen können, oder?
Komplett.
Er hat ja nicht mal mehr eine an, wie er uns vorhin erzählt hat.
Ja, ich habe nur diese eine.
Also, aus meiner Sicht gesprochen, ne? Ich habe mich ja, hatten wir in Folge 1 beworben auf Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Dafür habe ich 46 Bewerbungen geschrieben und ich habe, weil meine Eltern das wollten, eben auch noch andere Bewerbungen geschrieben. Ja, unter anderem hatte ich dann sicher einen Vertrag in der Stadt Berlin beim Arbeitsamt als Sachbearbeiterin mit Verbeamtungs auf Lebenszeit. Ne? Mhm. Als
da
ich
wärst
die
du
Zusage,
jetzt eine gute Partie.
Ja, total. Als die mir zugesagt haben, habe ich geweint. Und als Artecom mir dann angeboten hat, bei ihnen Azubi zu werden, der erstes Lehrjahr, das muss man sich reinziehen, ne? 1.100 Mark Lehrgeld im ersten Lehrjahr. Das war so viel
super.
Geld. Ich hatte bei Artecom ein Fünftel davon im ersten Lehrjahr. Das war mir aber egal. Als die gesagt haben, wir wollen, dass du bei uns Azubi wirst, habe ich dem Arbeitsamt geschrieben, dass ich nicht komme und habe den Vertrag bei Artecom unterschrieben. Meine Eltern sind durchgedreht. Du wirst dein Leben weg. Das ist die totale Katastrophe. Und wenn ich heute daran zurückdenke, ist das das Beste, was ich tun konnte.
Das weiß man ja vorher nicht. Ne? Ja. Ich glaube, pauschal würde ich es niemandem empfehlen, weil du musst schon sehr überzeugt von dir sein. Dass junge Leute sind das heute pauschal ja erstmal nicht mehr. Beziehungsweise auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise, aber nicht wirklich von dem, was sie tun. Ich war das. Es gab für mich einfach keinen Plan B. Ich dachte, das muss irgendwann, ne, ich mache das vielleicht meine Ausbildung, weil damit beruhige ich mein Umfeld. Aber trotzdem war der Traum, ne, von dem Rockstar-Dasein ja immer präsent. Und ich habe alles dafür getan. Ich habe mir auch den Arsch aufgerissen. Ne? Das machen ja auch viele junge Leute heute nicht mehr.
Nicht.
Man sollte einfach, ich glaube, man sollte immer so auf sein Bauchgefühl hören. Das klingt so abgedroschen wie so eine Phrase, weil du schon sagst, ganz richtig, wenn dir irgendwie das Arbeitsamt eine Ausbildung anbietet und anstelle von dreimal in die Hände zu klatschen, fängst du an zu weinen, dann ist das ein ziemlich eindeutiges Zeichen. Ich glaube, es gibt relativ viele Menschen so, die aus Vernunft Entscheidungen treffen, die sie ihr Leben lang bereuen. Und dieser Mensch wollte ich nie sein. Ich wollte lieber der Mensch sein, der jede Menge Fehler macht irgendwann und denkt, ja gut, aber ich habe es zumindest versucht, auch wenn es nicht geklappt hat. Ne, weil dann hätte ich mir, kannst du irgendwann, weiß nicht, ne, irgendwann stehen wir alle mit nichts in der Tasche vorm großen Zampano und dann ist es vollkommen egal, ob wir jetzt erfolgreich waren in dem, was wir tun oder nicht. Aber der Einzige, von dem wir dann nochmal Rechenschaft ablegen müssen, sind wir selbst. Und dann würde ich sagen, hey, ich hab genau das gemacht, wo ich Bock hatte und ob es mich jetzt reich, glücklich oder was auch immer gemacht hat. Aber ich bin zumindest dem Weg gefolgt, den ich für mich so erkoren habe und nicht den, von dem ich dachte, dass es die vernünftige Alternative wäre. Weil wie unsexy ist das? Die vernünftige Alternative.
Die Zeiten, wo man, keine Ahnung, bei Daimler Krupp der Ausbildung machte und da bis zur Rente blieb, sind ja, glaube ich, eh vorbei.
Ja, ach. Ich glaube, ich habe letztes Mal irgendwo gelesen, dass irgendwie Menschen mittlerweile, die jetzt irgendwie in den 2000ern eine Ausbildung gemacht haben, bis zu ihrem Rentenalter das Berufsbild, nicht nur den Arbeitgeber, dreimal wechseln.
Das ist auch gut so.
Ne? Das zeigt ja auch, wie schnelllebig und wie wenig die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, was machen wir denn jetzt? Früher war das ja so, zu Zeiten meiner Eltern, mein Vater hat ja noch in der Stahlindustrie gearbeitet, als Zerspanungstechniker, also aus Dreher. Und es war so, hast du das gemacht? Und jetzt ist es durch, bis du tot umfällst. Das war dann halt so. Das, die Option irgendwie, ich wäre mal lieber noch, keine Ahnung, Gärtner geworden. Selbst wenn dieser Gedanke immer mal aufgekeimt wäre, hätte man ihn schnell erstickt. Das war irgendwie, war halt so. Man hat es so durchgezogen. Ne?
Was sollen denn die Nachbarn denken?
Ja, genau. Ja.
Da geht man mit dem Kind zum Arzt und sagt, man saß weg. Der soll wieder was Normales denken. Ist ja furchtbar.
Ja, genau. Da hatte ich, muss ich aber dazu sagen, kurz einhalten, bei meinen Eltern.
Unternehmer muss man sich heute ändern.
Meine Eltern, die haben mich da immer supportet. Ich habe leider Gottes kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern seit ein paar Jahren, aber es hat andere Gründe. Aber damals, die haben auch Musik gemacht und habe mich da ziemlich schnell an die Materie rangeführt. Und ich weiß so, als ich dann mit der Beichte nach Hause kam zu meinen Eltern, wurde ich schon nicht mehr zu Hause, wir sind 18 ausgezogen. Das machen die Kids ja heute auch nicht mehr. Dass ich jetzt nicht mehr bei der Stadt arbeite, um jetzt doch noch Rockstar zu werden. meine Mutter sich, das Gespräch gab es ja natürlich auch. Meine Mutter sich nur eine Kippe angesteckt und sagte, ja, ich wusste, du wirst bei dem Verein nicht glücklich. Das war alles an Tiefgang, was da zu erwarten war, was ich auch dann bekommen habe. Und auch sonst immer im Umfeld, ich glaube, da waren viele, die sich gewundert haben, dass ich überhaupt bei dem Verein war und dass ich mich da auch so lange reingekriegt habe. Weil ich ja, wie gesagt, ich habe das ja, ne, die spröde Suppe der Stadtverwaltung habe ich ja gewürzt mit vielen politischen Elementen, weil ich mich da gesehen habe. Ne? Ich war, habe ganz lange für die ÖTV ehrenamtlich Sachen gemacht, also später Verdi, und war bei den Jungen, bei den Jusos und dachte eben so, hier, Solidarität, wir können noch was bewegen, keine Ahnung was. Und so Blödsinn, bis ich irgendwann auch mal so die Wahrheit dann geschnallt habe. Und dann dachte ich, ja, jetzt wirst du Gala-Musiker, das ist irgendwie viel authentischer.
Aber war das für deine Eltern easy oder war das gleiche? Also du hättest denen auch erzählen können, dass du jetzt Türsteher im Swingerclub wirst?
Ich glaube, die hätten grundsätzlich jeden Wechsel hingenommen. So traurig das klingt, weniger meiner selbst wegen, sondern einfach aus Desinteresse. Das klingt jetzt doof, wenn ich das von mir so sage, aber ich glaube, meine Eltern hielten mich schon für ziemlich talentiert und dachten, okay, wenn der eine Sache kann, dann ist es halt das. Und wenn er das jetzt irgendwie macht, dann kann er Glück haben, dass er einer von den 10.000 ist, die es irgendwie dann packen.
Fühlst du das für dich so?
Mein Lieblingsakkord?
Mein Lieblingsakkord?
Wenn wir über Musik sprechen.
Ja. Mein Lieblingsakkord ist D-Moll. Warte mal, ich sage es nochmal anders. Mein Lieblingsakkord ist D-Moll. Weil genau dieses Gefühl weckt dieser Akkord in mir. Und du hast auch gerade eine Frage gestellt, Thomas. Was war das nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, aber meine Stimmung ist jetzt süddüster, das habe ich vergessen.
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir kamen irgendwo davon, dass der Tote und du euch aus dem Swingerclub kennt und ich habe gefragt, ob du da nicht auch hättest Türsteher werden können, aber ab da habe ich es dann irgendwie verloren. Fühlt sich das denn für dich so an, dass du, also es geschafft hast. Hast du das getan, was du wolltest? Bist du da, wo du hin wolltest?
Ja, doch. Ne, es ist ja, unsere Ansprüche steigern sich ja potenziell mit dem, was man erreicht. Mhm. Aber mein Ziel war zum Beispiel nie, ich wollte nie Frontmann einer Rockband sein. Ich wollte nie der sein, auf den Spotlight ist, obwohl ich auch bühnengeil bin, wie wir alle. Und auch ungern eine graue Maus.
Das glaubst du doch selber nicht, was du da gerade
weiß ich. Doch, jetzt mal, das, doch, das weiß ich. Mein Ziel, ich wollte immer das Hype-Man von einem geilen Act sein. Ich wollte immer auf der Bühne stehen und die Früchte ernten, die jemand anders sät, ohne den ganzen Wirbel um mich als Person.
Brillant.
Ist es denn geiler aus der Position des Mietmuckers oder des Bandmitglieds?
Ich glaube, es ist besser aus der Position des Mietmuckers. Weil du dann schneller auch...
Nennt ihr das auch Mietmucker oder ist das was wir nur wir Techies sagen?
Nö, wir nennen das Nutten.
Okay.
du kannst schneller halt Dinge kappen, ohne persönlich oder emotional involviert zu sein und ohne, dass du da irgendwie Schaden von trägst, wenn du einfach nur deinen Job machst als Dienstleister. Ne? Bei Sascha würde es mir tatsächlich ein bisschen wehtun, auch emotional, wenn da irgendwas, wenn ich da jetzt gegangen werden würde oder das aus irgendeinem Grund zum Ende kommt. Aber ich habe so viele Jobs schon in meinem Leben verloren, wo ich nur Mietmucker war und es hat mich überhaupt nicht tangiert. Das war dann, ne, okay, eine Tür schließt sich, die andere geht auf und so war es halt auch immer.
Aber ist das für dich nicht unzufriedenstellend? Weil du bist ja ganz sicher auch Künstler in dem, was du tust. Also du arbeitest da ja nicht Akkorde ab. Und du hast aber trotzdem ja keinen Einfluss auf das, was du da tust, größtenteils. Also klar, kannst du dir wahrscheinlich selbst aussuchen, was für ein Solo du spielst. Mhm. Aber du hast ja auf die Komposition an sich per se jetzt erstmal keinen Einfluss.
Es kommt auf deine Rolle an, ne? Also ich habe schon, also gerade im Sascha-Kosmos, sehr viel Spielraum, mich einzubringen, als mit meinem mit allem, was ich so zu geben habe musikalisch, aber da bin ich trotzdem halt auch nur Dienstleister, ist schon ganz richtig. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, als zu unterscheiden. Ne? Also das Beste daraus zu holen, was möglich ist, das tue ich. Ne? Ich habe auch so viele Möglichkeiten, so viel Spielraum, wie ich mir nehmen kann, wie es überhaupt möglich wäre. Also ich habe, ne, bis jetzt ist noch nie passiert, dass irgendwie der Chef mich zu zitiert hat und sagt, irgendwie, was war denn da los? Irgendwie, was übertreibst du aber ein bisschen? Weil ich, glaube ich, auch eine ganz gute musikalische Empathie habe und das ganz gut abschätzen kann, wie meine Rolle ist und was der Kunde in Anführungsstrichen von mir erwartet. Aber trotzdem ist für mich wichtig, dass parallel zu all dem Dinge macht, die mich künstlerisch zu 100% befriedigen. Also Dinge, die ich machen möchte und nicht machen muss. Das ist ein Unterschied, ne? Und wo jetzt irrelevant ist, ob sie sich irgendwie monetarisieren lassen oder nicht. Das habe ich immer gemacht.
Also du hast dich bis unter die Eichel zutätowieren lassen, um If You Believe zu spielen.
Das ist ja nicht richtig. Zum einen ist meine Eichel tätowiert, zum anderen das ist ja gut, ne? Es war schon immer so für mich, dass irgendwie das. Ich bin damit in den 80ern groß geworden und in den 90ern und die Musik, mit der ich damals in Berührung war, war immer auch visuell getragen, gerade die Position Gitarre von irgendwelchen Heroen. Ja, das waren immer Typen, die auf die Bühne kamen und du fandst sie schon geil, bevor die nur einen Ton gespielt haben, weil die es einfach ausgestrahlt haben. Ich finde, das ist eine Attitude, die eigentlich heute keiner Sau mehr hat, vor allem in Deutschland. Sorry guys, wenn ich das immer so sagen muss, ihr da draußen, die anderen Gitarristen, gibt es natürlich total viele, die mir wenn sie morgens aufstehen, mit auf der linken Arschbacke den Arsch abspielen können, weil die viel, viel besser sind. Aber sie sehen halt alle aus wie Himbeertoni, sobald die auf die Bühne gehen, mit der Gitarre unterm Kinn.
Wie heißt das Wort?
Himbeertonis. Das kannst du dir gerne aufschreiben. Kannst du gerne zitieren. Es gibt einfach, also das war für mich immer so. Ne? Bandleute, vor allen Dingen Gitarristen, die müssen auch einfach was hermachen. Die müssen aufkommen und so denken, ja, geiler Dude irgendwie, ne? Bevor du weißt, ob er spielen kann oder nicht. Und wenn er dann noch ein bisschen spielen kann, dann reicht das ja schon. Aber heute denke ich immer so, alter Vater, ey, häng die Gitarre mal einen halben Meter tiefer, damit man ein bisschen mehr Rock'n'Roll aussieht. Aber ist natürlich nicht bei allen der Fall. Es gibt auch welche, obwohl das sind schon dann eher so meine Jahrgänge, aber gerade bei den Jüngeren ist es halt schwierig. Ich kriege auch, glaube ich, ein anderes Bild vorgelebt, was heute irgendwie Mainstream ist, als bei mir damals der Fall war. Das hat sich halt so ein bisschen gewandelt. Jetzt bin ich abgeschwiffen, ne? Aber gerne.
Das macht gar nichts.
Wir sind ja konzeptlos hier.
Gerne.
In meiner jungen Zeit, als ich noch Tontechniker war, habe ich mal auf einer Festivalbühne gearbeitet, wo nachmittags um 2 oder so eine Swing-Band daherkam. Und die haben mich begrüßt. Also ich war Tontechniker auf der Bühne, also Mikrofonie. Und die haben mich begrüßt mit den Worten, du bist ja die Background-Sängerin, die wir gebucht haben. Und die hatten dann so, also ich habe das vehement abgestritten, sie haben es aber nicht so richtig geglaubt. Und die hatten dann, summa summarum zum Schluss, nachdem sie dann irgendwann vom FOH eine Ansage bekommen haben, Finger weg, dass der Tontechniker, wo eure Background-Sängerin ist, wissen wir nicht, hatten die dann zum Auftritt so gelbe Paillettenbläser an. Und haben halt was geswingt und die zwei Mädels, Background-Sängerinnen, hatten halt gelbe Paillettenkleider an. So.
Schön.
Und würdest du sowas auch machen? Also wenn jemand so anruft und dann, also gibt es das, dass dann dir jemand erklärt, also bei Dick Brave irgendwie ist das Outfit ja auch, gehört zur Story dazu und so, aber gibt es auch was, wo du sagen würdest, weiß ich nicht, gelber Paillettenblazer oder, also mal, die Dinger waren wirklich unfassbar hässlich, aber dass du dann so ein Äußeres, wo du sagst, nee, also das jetzt wirklich nicht oder so, wo du die Story auch nicht mitvertreten möchtest oder wo es wirklich richtig schrecklich war und du gedacht hast,
Habe ich mehrere Beispiele?
Passiert es? Ja. Und wie passiert das eigentlich? Schickt dir dann jemand Noten und sagt, das musst du können? Nächste Woche, Donnerstag ist um 8 Konzert?
Ja, ziemlich genau so. Aber chronologisch, was die Klamottenauswahl angeht, mittlerweile würde ich mir, glaube ich, die Freiheit rausnehmen, Dinge nicht mehr zu machen, wo ich mich verkleidet fühle. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter. Ich habe mal irgendwie so ein 80s furchtbare 80s Tribute Show gespielt, irgendwie, wo ich auch nur eingesprungen bin und dann muss ich so weiße Don Johnson Anzüge mit so pinken T-Shirts drunter anziehen und total dämlich gefühlt. Und
das aber war weißer also, Don Johnson Anzug kam Rolf Wenzel auch.
Ja, das stimmt. Der rockt das aber auch. Das ist was anderes. Aber
der trägt das mit Style, ja.
Ich habe mich da nicht drin wohl gefühlt. Und gut, Dick Vale spielt mir so ein bisschen in die Karten, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Vom Look her, witzigerweise habe ich das, was Dick Grave früher so mit Musik gemacht hat und auch Klamotten, das habe ich früher freiwillig getragen, die Klamotten. Diesen Rockabilly-Look, das war bei uns, ich komme ja aus Essen, gebürtig im Ruhrgebiet, war es eine Riesenszene. Und ich kann, und das waren Sachen, die ich sowieso schon immer geil fand. Das habe ich dann irgendwann im Laufe des Alters so ein bisschen abgestreift und kam dann jetzt wieder, mich gefreut. Ich wusste genau, wo ich die Klamotten herkriege und fühle mich da cool und wohl drin. Das ist gar kein Problem für mich. Wiederum gibt es andere Sachen, also das fängt ja schon als Galamucke an, wenn du bei jedem bei einem, sobald du einen Anzug anziehen musst, ist das ja für viele schon verkleiden. Ne? Das war früher für mich auch so, das habe ich gehasst. Mittlerweile finde ich mich im Anzug ganz geil. Aber es kommt, glaube ich, mit der hoffentlich zunehmenden Reife irgendwann. Aber es gibt so Sachen, ein guter Freund von mir spielt hier bei Heavy Saurus. Das ist diese Metal-Band, die ja, finde ich super. Aber ich wüsste nicht, ob ich da Bock drauf hätte, mich in so ein 14 Kilo schweres Dino-Kostüm zu zwängen, ja, in einer Woche vorher noch ein anderer Mucker reingeschwitzt hat. das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr machen. Da gibt es Grenzen, ne? Und wenn ich irgendwas anziehen müsste, wo ich denke, boah, das sieht richtig scheiße aus, dann mache ich es wirklich nicht. Dann würde ich sagen, nee, dann such dir einen anderen Idioten. Zu deiner zweiten Frage. Also als Hired Gun, was ich ja durchaus auch bin, ich mache nicht nur Sascha, ist genau das der Fall. Du wirst halt für einen Job gebucht. Das sind die Songs. Wenn es da Variationen gibt, wenn irgendwelche Sänger sagen, pass auf, den und den Song in einer anderen Tonart, dann bestenfalls schreiben wir es dazu. Und dann hast du die zu können. Ne? In diesem Corporate-Event-Coverband-Bereich wird ja die Illusion von einer bestehenden Band geschaffen. Das sind aber alles Telefonmusiker.
Was?
Insofern.
Machst du meine ganze Illusion von 40 Jahren Coverband kaputt?
Das tut mir aufrichtig nicht leid, aber genauso ist es.
Falls sie keine Spur sind.
Aber ich habe zum Beispiel jetzt am kommenden Mittwoch spiele ich eine Session in Unna bei der sogenannten Jamming Lounge. Ist ein guter Freund von mir, der die seit 12. Jubiläum oder 11. ins Leben ruft. Und da wird immer so ein bisschen auch nach Gusto der einzelnen Musiker die Songs ausgewählt und nicht fürs breite Publikum. Das heißt, sind manchmal so ein paar Schmankerl dabei, die Bock machen. Es gibt so gut wie keine Chore dafür, sondern wir machen es nur der Kunst zuliebe. Und es macht auch Bock. Und da ist es genauso. Wenn das Set ist rumgeschickt und dann lernt man den Scheiß und dann beim Soundcheck spielt man so die ein oder andere Nummer an, die vielleicht ein bisschen komplexer ist und dann wird das gerockt. Und das stellenweise auf extrem hohem Niveau, so wie das auch dann nächste Woche der Fall sein wird. Das sind echt gute Musiker dabei und halt auch ich. Und oder trotz mir. Und habe ich schon echt richtig coole Konzerte erlebt. Und das habe ich aber auch schon bei vielen Galas mit gut bezahlten Cover-Event-Bands auch im Ausland gehabt, dass du die stellenweise von 5 Leuten in der Band 4 nicht kanntest. Ne? Und dann kriegst du trotzdem, spielt ihr dann Abend zusammen Musik. Ne? Und wie Toto gerade schon sagte, sind dann partielle Freunde für 1,5 Stunden. Dann versteht man sich total super und sieht man sich danach im Leben nie wieder. Es kann aber genauso effizient sein, wie wenn man in einer Band spielt, mit der man schon 30 Jahre auf der Bühne steht.
Ich bin ja inzwischen extremer Freund von diesen kleinen, man trifft sich irgendwo mal eine Mucke zusammen.
Ja, super.
Dingern, wo man sich auch eingesteht, da kann man was in die Hose geht und wir nudeln uns da durch und sonst irgendwas. Ja, absolut. Diese Timecode-Klick, und es laufen noch 120 Spuren nebenbei mit, Dinger.
Hat auch seinen Reiz, verstehe ich manchmal. Ich habe mal in der Falco Tribute Band gespielt, vor gar nicht so allzu langer Zeit. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Einmal weil ich die Musik von Falco dann erstmal wirklich
gut
beleuchtet habe. Man kennt ja nur so die üblichen 2, 3 Verdächtigen, ne, als Otto Normal Falco-Konsument. Aber da habe ich viel gelernt über den Mann selber auch. Und das war also bombastisch gute Musik, muss man einfach mal sagen. Und da hatten wir eine Menge auch eingespielt. Also an Chören, ich werde es nie vergessen. Wir hatten da Files gehabt, die wurden, glaube ich, gemacht von diesem holländischen Produzententeam. Und da gab es so ein paar Chöre, die wir abgefeuert haben. Und wir hatten ja auf In-Ear gehabt, also mit Timecode und alles Mögliche. Und dann hast du immer gehört, diesen holländischen Akzent beim Singen. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Das fand ich extrem witzig. Aber dann wiederum hatten wir auch die Original-Vocalspur von Falco bei Genie drauf. Also hinten die Ad-Lips-Sick, die so wieder rumschreit. was dann für eine Gänsehaut gesorgt hat. Das war wiederum ganz geil. Ich finde es, wenn es der Ästhetik des Produkts zugutekommt, finde ich auch so Multitrack-Sachen und ein paar Sachen abfeuern, finde ich das okay, wenn man das wie ein Instrument benutzt und nicht, um sich dahinter zu verstecken. Aber ich weiß genau, was du meinst. So gerade so viele moderne Produktionen, wo du irgendwie so drei Leute auf der Bühne siehst, hörst aber ein ganzes Orchester. Das finde ich dann auch ein bisschen fragwürdig.
Ich finde, Musik muss und darf auch ruhig so ein bisschen schmutzig sein. Die wird langweilig, je glatter die wird.
So sieht's aus, ja.
Wie schwer ist es für dich als Musiker, mit uns von der Technik zu reden? Ich habe ja manchmal so Kunden, die Künstler sind und dann so Ansprüche haben, wo ich dann manchmal denke, das macht er nur, weil er ein Künstler ist und nicht, weil es dadurch besser wird. Wie schwer ist das für dich, wenn du auf der anderen Seite denkst du dann manchmal, warum versteht der Techniker mich nicht? Oder wie kann ich dem Techniker jetzt erklären, warum das und das so notwendig ist? Und wie eng sind deine Schnittstellen zu uns?
Ich frage das. Hallo, hallo?
Ja.
Aha. Hallo, hallo, ja. Na, da war ich wieder. Sorry. Ich frage euch jetzt ein Geheimnis. Ich habe sehr früh erkannt, dass wenn du aus der von der anderen Seite kommst, nämlich der Onstage-Fratzen, und einen guten Kontakt hast zu den Offstage-Fratzen, dann bist du gottgleich. Denn dann
sollte keiner wissen.
Ja, es ist aber. Ich habe
schon froh, dass du noch drauf reinfällst. Also
ja, um ganz ehrlich zu sagen, mir war es immer schon wichtig, dass ich auch mit den anderen Gewerken immer einen guten Draht habe. Es fängt ja schon an, dabei die Namen zu wissen. Das tun ja viele schon nicht, weil letzten Endes sorgen immer sowohl die eine Hand als auch die andere Hand für einen gegenseitigen, einfacheren Job, wenn sie alle verstehen. Und wenn du die Sprache der anderen sprichst, zumindest bilde ich mir ein, auch bei Produktionen, deswegen, ich mache auch Booking-Sachen mit und bin ja so ein halber Produktionsleiter und so, dass ich so ein gefährliches Halbwissen von den einzelnen Gewerken habe, macht es für mich viel, viel leichter zu kommunizieren, was ich möchte, was ich mir vorstelle. Und wenn du deinem Gegenüber auf Augenhöhe gegenüber trittst und zumindest irgendwie ein Interesse nicht heuchelst, sondern wirkliches Interesse hast an dem, was er tut und auch dir Zeit nimmst, dir seine Sachen mal anzuhören, dann funktioniert das viel leichter. In meiner Position als MD bin ich ja auch so ein bisschen Schnittstelle der Gewerke für alle. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Lichtmann oder ein Tonmann zu mir kommt, muss ich den genauso verstehen, wenn der irgendwas zu merken hat, wie der Bassist oder der Drummer, und aber auch die Gewerke untereinander zu verbinden oder das gegebenenfalls ist oft so zu übersetzen, was da gefordert wird. Ne? Deswegen finde ich das mega wichtig. Ich habe da immer schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass es da ein Wir-Gefühl ist und nicht ein die und die anderen. Und ich weiß, da bin ich einer der wenigen, die das so machen, aber das hat mir immer viel Respekt eingebracht bei allen Leuten und mir immer weitergeholfen, wenn es darum ging, Dinge zu realisieren, die vielleicht schwierig waren für alle Gewerke, weil die meisten dann auch ein bisschen offener waren auch für meine Vorschläge und Ideen, als wenn ich einfach nur so herkomme und sage, Tonmann hier, ich höre nichts, was ist denn los? Finde ich kacke. So, ne? Und wenn du dann ankommst und sagst, ja, du, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie hier, weiß nicht, weil die Keyboards da extrem bassig sind, dass das in meinem, oder keine Ahnung, der Pegel ändert sich da ständig, deswegen kannst du da vielleicht eine Szene programmieren für mein Innie, ohne dass ich da immer dran nachregeln muss und so, dann hast du ja konkrete Vorstellungen und der Gegenüber merkt, okay, der hat sich mal mit der Materie auseinandergesetzt. Das macht's immer leichter. Und einfach immer freundlich sein. Ich verstehe nicht, wie es, das habe ich so oft erlebt, gerade im Gala-Event-Bereich, wenn es natürlich auch Meet-Techniker sind, so Meet-Crew, dass so irgendwelche Leute auf die Bühne kommen und sagen, hier, so unpersönlich und unhöflich sind und sich dann wundern, dass der FOH-Mann dann irgendwann da steht und wenn das Gitarrensolo kommt von dem Gitarristen, der gerade noch so rotzfrech war, mal nicht den Finger zum Fader bewegen, sondern sagen, ja, ist mir scheiße, glaubt man nicht hört oder nicht, du blöder Wichser, dann hat das alles schon seine Bewandtnis. Und da sehe ich mich auf jeden Fall nicht. Und mich interessieren ja auch ganz viele Sachen. Gerade meine Eigenschaft als Gitarrist frage ich ständig oder habe viel dazu gelernt. Mittlerweile muss ich nicht mehr so oft fragen, Gott sei Dank. Aber pass auf, ich habe diesen und diesen Sound. Klingt dir vorne überhaupt so geil, wie ich mir das vorstelle? Wenn dann einer sagt so, nee, eigentlich überhaupt gar nicht, aus folgenden Gründen, dann sollte man da offen für sein und auch sich damit mal auseinandersetzen, warum ist denn was wie und was empfindet denn ein anderer wie? Und das macht dich letzten Endes nur zu einem besseren Allgemeinkünstler. Und du musst ja heute, es reicht ja schon lange nicht mehr aus, wenn du nur dein Instrument gut beherrschst. Du musst ja auf so vielen Fronten funktionieren. Du musst ja die eierlegende Wollmilchsau sein und abgesehen von Social Media. Aber je offener und je allroundmäßiger du unterwegs bist, desto effizienter bist du ja auch. Aber und dann bist du ja auch ein viel besserer Fang für den Künstler, der dich bucht. Boah, da war eine Laudatio, oder? Nicht schlecht, der Weg.
War gut.
Und dann unterm Strich mal ja, ein Teamsport, ne? Aber,
hat schon mal eine Band, wo du gegebenenfalls zu jemanden einspringen musstest, die dann angeboten, fest bei ihnen zu sein, weil sie den anderen, also weil du besser warst als der, den du gesetzt hast?
Ja.
Das ist aber eine scheiß Frage. Einmal, ja. Wenn du jetzt Nein sagst, ist Kacke.
Stimmt.
Wir können das ja gegebenenfalls rausschneiden. Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber weiß ich, die kann ja.
Ja,
schneiden nie was raus.
Ein, zwei Subjobs, wo es dann relativ schnell darum ging, ob ich dann nicht als
festes Mitglied.
Ja, genau. Das kam schon mal öfter vor und sogar noch öfter, wenn ich drüber nachdenke. Das war hauptsächlich eher in so einem semi-professionellen Bereich oder im Coverband-Bereich, als das bei irgendwelchen Major Acts. Denn ich bin ja auch irgendjemand, ich subbe ja, wenn ich für irgendwelche größeren Acts irgendwelche Subjobs mache, dann bin ich ja meistens auch mit dem Principal, ist das der mich ja empfiehlt oder ranholt in der Regel. Und dann bin ich ja mit denen immer auf gut und möchte da auch keine Brücken einreißen. Ne? Von daher würde ich dann, wenn so eine Frage käme, dann wahrscheinlich auch das erst mit der entsprechenden Person besprechen. Aber das ist in so richtig krass noch nie passiert. Außer wie gesagt, in anderen, also bei so Cover-Event-Bereich, da kam das schon mal öfter vor, stimmt. Ich glaube aber auch, dass das mal vorgekommen ist, dass mich jemand gesubbt hat und dass der Künstler den besser fand als mich. Das will ich auch jetzt nicht in Abrede stellen, dass das nicht auch schon eine Folge war. Glaube ich nämlich auch, dass das so war.
Es ist immer die Frage, wie geht man mit um, ne?
Ja, da hilft es, wie ich schon eingehend sagte, sich diese rosa-rote Brille abzusetzen, ne? Von wegen, wir sind ja alles Homies und wir lieben uns alle und ich bin ja unersetzbar. Ne?
Naja, aber zumindest mal ein Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Also das ist ja, deshalb machen Rolf und ich relativ viel zusammen, weil wir wissen, wir nehmen uns gegenseitig die Butter nicht vom Brot.
Ja,
hast du recht. Das passt vom Dingsten und ich würde mir nie Gedanken machen, dass der einen Kunden angeht oder andersrum.
Sehe ich auch so.
Ja, das hat aber was mit Alter zu tun, ne? Irgendwann ist man halt auf diesem Level, wo man so denkt, es gibt für alle genug zu tun. Ja?
Ja, das passiert ja immer wieder auch Leuten, die schon lange genug dabei sind, wo man denken müsste, die sollten es eigentlich besser wissen, sowohl an einem Ende der Nahrungskette auch als bei der anderen, dass Kommunikation da bisschen hätte größer geschrieben werden sollen. Da bin ich immer wieder erschrocken, dass ich das wirklich so erlebe. Ne? Dass Leute, die irgendwie 25 Jahre im Business sind, irgendwie es nicht hinkriegen, mal zu sagen, irgendwie irgendwie hat sich das auseinanderentwickelt, wir würden gerne mit wem anders arbeiten oder so, ne? Sondern dass einfach dieser, wie Toto gerade auch sagte, du wirst halt einfach nicht mehr angerufen oder kriegst irgendwie von Freunden eine WhatsApp, hör mal, ich habe gesehen, ihr spielt es hier in Berlin, kannst du mich auf die Gästeliste setzen und du sagst, wir spielen in Berlin und spielt das schon der andere. Genau, aber das ist, glaube ich, keine Altersfrage. Ja, same.
Ja, ist mir auch schon passiert. Also mit Shows, die ich über Jahre gemacht habe, wo ich dann davon erfahren habe und dachte mir so, aha, okay, anrufen wäre ganz nett gewesen, aber gut. Das ist ein bisschen weird. Bei welchem deutschen Künstler oder jetzt hier so im erreichbaren Raum wirst du schwach werden, wo du sagst, ah, ist mir egal, wie gut ich die alle anderen kenne, wenn die fragen, dann I'll do it?
Deutsch.
Ich wollte gerade sagen,
naja, also lass uns im erreichbaren Rahmen.
Also bescheiden bleiben. Naja, also ich wäre bis vor ein paar Jahren, glaube ich, ohne mit den Wimpern zu zucken, gerne beim Maffei eingestiegen. Weil ich das ganze Konstrukt immer, die Musik fand ich irgendwie immer schon geil. Ich bin damit aufgewachsen und irgendwie, ich habe mich da immer gesehen. Hatte aber das könnte ich irgendwie abliefern. Habe auch immer persönlich gute Kontakte zu der Band gehabt, einzelnen Leuten. Und gute Erinnerungen gemacht. Und Peter habe ich auch ein paar Mal getroffen. Da hätte ich, glaube ich, wäre ich ein guter Fit gewesen. Aber da sind noch andere Leute, die da noch besser reingepasst haben als ich. Da hätte ich, glaube ich, Bock drauf gehabt. Und ansonsten müssen wir überlegen. Mehr so ein bisschen spartenmäßig, jetzt ein bisschen härter, ein bisschen rockiger wäre, hätte ich immer total gerne bei Die Happy gespielt. Ja. Weil ich die Mucke einfach geil fand und Martha für eine tierische Sängerin und Frontfrau halte.
Immer noch.
Witzigerweise. Cool. Als Ex-Frau von Ex-Freundin von Sascha wäre natürlich auch irgendwie witzig gewesen. aber sonst eher so int. Ja, oder? Sonst gibt es da, glaube ich, nicht so richtig was. Also aktuelle Ex, die so.
Aber dann eher Mucke oder eher Musiker? Also Mensch.
Nee, dann eher Musiker. Ja, dann schon als festes Bandmitglied und
also was einen mehr reizen würde, die Type oder die Mucke?
Ach so, meinst du? Im Falle von Maffei beides tatsächlich. Ich finde den Typen geil, weil er so ein Hardliner ist und das ihm so durchzieht und mir eigentlich scheißegal ist, was er wie macht, der macht einfach. Mittlerweile.
Echt gute Band auch.
Ja, tierische Band. Ne? Und es hatte immer schon, nicht ganz unbeabsichtigt, auch diesen E-Street-Band-Charakter. Ne? Das war ja immer schon, voll. Ich glaube, hat er nicht ganz unbeabsichtigt auch so ein bisschen den Flair und den Geschmack so eingeschlagen. Aber sonst, ich muss leider auch zu meiner Schande gestehen, dass ich ganz viele moderne deutsche Acts überhaupt nicht kenne. Ne, dass ich höre viele Musiker, ich kenne das ja selber, hören einfach kein Radio mehr und beschäftigen sich nicht mit Charts und so. Und meine Freundin ist ein paar Tage jünger als ich, die kennt sich ein bisschen besser aus. Und sagt, ja, kennst du nicht, dass es hier Dingesking ist? Nie gehört. Und das macht auch musikalisch nichts mit mir. Das klingt für mich auch leider alles gleich, weil in Deutschland tatsächlich auch leider die gleichen 5 Leute mit den gleichen 5 Songs schreiben. Und deswegen töre mich da wenig an, deswegen wüsste ich auch da überhaupt gar kein Echo sagen würde, finde ich geil. Eher, wie gesagt, wenn es so ein bisschen mehr in Sparten gibt, so ein paar Rockbands oder so ein paar Jazz-Künstler und Soul-Künstler, wenn ich dann höre, die keine Sau kennt, die aber für mich authentischer sind und auch, wo die Musik was mit mir macht, wo ich dann sagen würde, boah, da hätte ich auch mal Bock gehabt mitzuspielen. Fällt mir jetzt natürlich ad hoc keiner ein, aber so Mainstream, große Pop-Acts, wie gesagt, Maffei, Lindenberg kann ich mit dem Mucke nichts anfangen und mit dem Typen auch nicht so richtig. Wo ich es auch schon irgendwie cool finde, was der so macht, so als Typ. Oder gleich geht für Grönemeyer. Und wer kommt denn da noch? Pur? Ist nicht so richtig.
Ich sag jetzt bitte nicht Pur.
Nee, also würde ich jetzt nicht, das sage ich ja. Also hab Respekt dafür, aber sonst.
Ja, aber Der Megamix ist ja jetzt auch fertig.
Ja, also. Endlich.
40 Jahre noch in die Flippers?
Ich hab, ob ihr es glaubt oder nicht, ich gebe es mal interner Preis, aber ist auch egal. Ich war vor ein paar Wochen bei der Giovanni Zarella Show mit Dick Grave und war danach noch so richtig Rockstar-mäßig an der Hotelbar. Und wer den Laden dicht gemacht hat, war Olaf der Flipper und Michael Holm.
Oh, die haben, die üben aber auch seit 30 Jahren Hotelbar.
Unglaublich. Ja. Also
die haben das
Stamina,
Thema durchgespielt.
Also, mein lieber Herr Gesangsverein, Olaf der Flipper. Wahnsinn. Also, ziehe ich den Hut vor, Chapeau, werde ich. Ja, allein der Name ist schon ein Programm, ne? Olaf der Flipper. Wahnsinn. Ich war sehr beeindruckt. Und
ganz gut von, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Voll.
Das war, glaube ich, auch der Moment, wo ich dachte, jetzt werden alle Hardcore-Rockabilly-Fans sich im Grab umdrehen oder uns zumindest den Rücken zuwenden, als wir damals Zarella auf der Bühne standen. Was aber fürs Produkt natürlich super war, ne? Das haben ja echt viele gesehen, das ging dann sofort
abbrechlich. Aber bei Zarella ist ja relativ neutral, das ist ja wie
Fernsehgarten. Ja, es gibt ja auch einfach nicht mehr so viele Foren für Musik im Fernsehen, ne? Was willst du da machen außer Zarella und irgendwie Fernsehgarten?
Ja, und der Schlager ist ja nicht mehr der Schlager wie
ja, das kommt ja noch dazu.
Der Flipper es noch machte, ne?
Das kommt natürlich noch dazu,
richtig klar. Das ist ein schönes Zitat, das muss ich auf jeden Fall aufnehmen.
Das ist Pop, du hast vollkommen recht, sorry. Das ist alles Popmusik. Ist klar, außer so Ballermann-Schlager, das ist für mich wirklich Schlager.
Ja, aber grundsätzlich, ne, was Andrea Berg und Christina Bach und wie sie alle heißen, irgendwie spielen, das ist ja Pop. Also das hat ja mit Schlager, das hat zwar immer den gleichen Singsang irgendwie, aber grundsätzlich.
Das haben Mark Forster-Songs auch.
Genau, aber es ist zum Schluss, es ist alles Pop.
Also. Ja, genau. Dabei hätte ich eigentlich so keine Berührungsängste. Ich mache da gerne mal in sozialen Medien mal meine Witzchen drüber, weil ich ganz viele Freunde und Bekannte habe, die in der Szene arbeiten und ihr Geld verdienen. Einfach um denen eins auszuwischen. Aber grundsätzlich ja, ist das ja, total, ja,
wie alles andere auch. Ist ja auch nicht beachtenswert, aber es ist halt, das, und die Unterscheidung ist halt in der Zwischenzeit total gering, ne? Also, so.
Ich glaube, den größten Unterschied machen die Fans selber. Ne? Daran ergänzt du das vielleicht. Also bei der Helene Fischer-Konzert hast du ja von jung bis alt so wirklich alles dabei. Und dann gibt es halt irgendwie bei so einem Olaf der Flipper, also siehst du jetzt keine Teenager mehr. Ne? Ich war vor ein paar Wochen mit Dick Brave bei, wie heißt denn, Beatrice Egli, bei der Beatrice Egli Show, wo ich bis zu dem Zeitpunkt der Anfrage gar nicht wusste, dass die Frau eine eigene Show hat, was ist vollkommen nicht wertend sein soll. Aber da war auch Chris Norman war auf der Bühne und dann, es gab dann am Ende der Show ja noch irgendwie so ein alles auf die Bühne zusammensammeln und nochmal verbeugen und so. Und dann gucke ich mich so um. Beatrice Egli stand direkt vor mir. vor mir. Und ich dachte so, heute werden aber nur Festnetznummern eingesammelt hier. Und ich glaube, Frau Egli fand das ist nicht so richtig witzig. Ich habe mich übrigens selber totgelacht. Ich finde mich sowieso einer der witzigsten Menschen, die ich selber kenne. Und meinte dann immer, finde aber super, dass sie nochmal Bonnie Tyler eingeladen hat und guckt zu Chris Norman rüber. Und auch da fand ich mich sehr witzig. Ist aber Gott sei Dank nicht so von vielen gehört worden. Aber die zwei, drei Leute, die neben und um mich rumstanden, die haben sich auf jeden Fall halt nass gemacht. Aber da war das Publikum schon ein bisschen älter, wobei ich da sagen würde, ich dachte, Beatrice Egli ist eher so, was auch die breite Masse anspricht, aber da habe ich mich ein bisschen vertan. Das waren fast so mein Jahrgang und älter, also deutlich älter sogar. Aha.
Ist das bei Muckern in Deutschland auch so, dass ihr euch alle kennt? Ja. Also weil ich glaube, die Menschen, die in Deutschland mit irgendwelchen Bands auf der Technikebene von Stadt zu Stadt tingeln, die kennen sich mehrheitlich. Das sind, keine Ahnung, Toto, was werden das sein? 200 Leute?
Boah.
Ja, ach, aber mehrheitlich glaub, kennt so man sich.
Den ohne den kleinen Technik-Techie in Anführungsstrichen mitnimmst, bist du vermutlich bei 500. Aber so in den Positionen, glaube ich, nicht mal 200.
Das ist bei den, ist das bei den Musikern ähnlich, würde ich sagen. Ja. Also ab einem gewissen Kreis, ne? Also wie gesagt, diese alles was so moderne Acts sind, diese, wie heißt denn hier, Aliver und wie sie alle heißen, die Leute, mit denen Muckern habe ich nichts am Hut. Aber so, ja, was ich gerade erwähnt habe, ne, die üblichen Verdächtigen, Maffei, Lindenberg, Grönemeyer, Sascha und wie sie alle heißen, die kennen sich alle und die werden ja auch untereinander ausgetauscht, ne? Da sind, haben alle fünf ist Bands haben die gleiche Horn-Section, ne? Und
ist die Aliver-Nummer, also die nächste Generation, auch die nächste Generation an Muckern? Also das ist so im Lichtler-Bereich hast du so die EDM-Fraktion, mit der ich überhaupt, die kenne ich zwar, aber ansonsten habe ich mit denen wenig zu tun. Die sind also aber weltweit unterwegs.
Definitiv, da ist es nämlich genauso. Da sind nämlich auch immer wieder die gleichen Gesichter von den jungen Leuten, die ich noch nicht beim Namen kenne, die aber in verschiedenen Acts unterwegs sind. Ja, das ist ja, das ist schon so eine Altersfrage, glaube ich, einfach. Aber da, es ist so, das ist die eine Bubble, ne? Ich bin in der Bubble der Künstler, die so ein bisschen betagter sind. Und da kennen wir uns alle. Alle sind sich auch in der Regel wohlgesonnen. Also, das ist irgendwie, wenn man sich dann irgendwie trifft bei Gelegenheiten wie so einer TV-Show, ist das immer wie so ein Familientreffen, ne? Und da ist ja auch, der ein oder andere hatte mal bei dem einen oder anderen wieder gesappt oder so, ne? Dann, beim Zarella triffst du dann irgendwie, weiß nicht, Christian Frese und wie sie alle heißen. Und den habe ich dann mal hier schon mal gespielt und da. Also, das ist ein sich gegenseitiges Rumreichen. Ne? Also, das ist schon ist nett. Das mag ich auch, dass das so ist. Ne? Und dass auch alle sich auf Augenhöhe begegnen und keiner irgendwie, also Neid spielt ja keine Rolle. So, auch unter Gitarristen nicht, wobei man immer so sagt oder denkt. Aber nö, das ist alles ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie es, ich habe schon mal öfter gehört, dass jüngere Leute, also was auch meine Person angeht, schon öfter so Sachen gesagt habe, wie der spielt ja nur da und hier, weil er irgendwie so tätowiert ist und einen Bart hat und schön. Und oder ich weiß auch von einem ziemlich guten Gitarristen, dass der bei nach einem Sascha-Konzert mal gesagt hat, boah, Chris Vega, der hat ziemlich weit gebracht für das, was er kann. da musste ich halt schmunzeln, weil ich dachte, weil der Typ ist ein Wahnsinns-Gitarrist, ne? Und der würde, also selbst wenn er sechs Flaschen Wein gesoffen hat, mich noch kaputt spielen, habe ich mir gedacht, ja, du hast aber erstaunlich wenig weit gebracht für das, was du kannst. Und deswegen nehme ich sowas auch nicht ernst. Also,
ja, ich glaube, das kennzeichnet uns aber auch alle.
Ja, also das Allerwichtigste ist, man darf ja solche Stimmen nicht ernst nehmen, aber noch viel wichtiger, sich selber nicht ernst nehmen. Also ich weiß ja selber, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn einer das entdeckt hat, was ich nicht kann, dann hier, super, gut für dich, aber das weiß ich auch selbst, dass es viele andere gibt, die Dinge besser können. Dafür kann ich halt irgendwie besser socializen oder was, oder bin irgendwie einfach ein bisschen umgänglicher. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Keine Ahnung.
Ganz wichtig.
Das ist ja mein Standardspruch. Wegen meinem Licht kommt hier keiner. Und ich glaube, also
aber es gibt genug Leute, die so denken. Nein,
überhaupt nicht.
Das ganze Musikbusiness ist ein reiner Witz. Nein, das ist alles ist ein reiner Witz. Das ist eine Farce. Und wenn man das wirklich ernst nimmt und es als mehr oder dem mehr Bedeutung beimisst, als es verdient hat, dann selber schuld.
Hast du Autogrammkarten?
Nicht mehr. Ich hatte mal welche, ja. Ich weiß nicht, ob das im Zuge von The Grave wieder der Fall sein wird. Ich hatte mal welche.
Mit Chris Wege.
Ja, ich hatte ja mal, es gab immer die Chris Vega Band, auf dem Papier gibt's ja immer noch. Und ich habe, glaube ich, 2014 oder 2015, das war so 10 Jahre, nachdem wir uns getroffen haben, habe ich ein Album released. Und das war aber auch total verpufft, das war aber auch nie ein Ziel, damit reich zu werden, sondern einfach nur für mich so. Und da hatte ich Autogrammkarten und T-Shirts, alles mit meinem eigenen Namen drauf sogar, habe ich noch. Passe ich zwar nicht mehr rein, aber habe ich noch.
Hast du die auch nachts von der Crew im Tourbus schreiben lassen, die Autogrammkarten?
Nee, die habe ich tatsächlich selber, weil ich glaube 8 Stück.
Und gut, ist überschaubar.
Ja. Aber eine gute Zeit. Ich habe dann, das war 2014 oder so, habe ich einen Spleen gehabt, ich muss jetzt eine Platte machen, weil ich so viele Leute in meinem Umfeld hatten, die mir davon gesprochen haben, eines Tages machen wir das. Und ich sage jetzt nicht eines Tages, ich mache das jetzt. Und habe dann innerhalb von kürzester Zeit so ein Album zusammengeschustert mit irgendwie 12, 13 Songs und zwar Bock gemacht, alles analog aufgenommen. So wie damals. Wenn
können wir das jetzt bei Spotify oder Apple Music runterladen? Können wir das in den Shownotes verlinken?
Die Chris Vega Band nicht. Die habe ich tatsächlich, die konnte man nur und einzig und allein nur über meine Website damals bestellen. Ich werde über mal den Massen zur Verfügung stellen. Aber ich habe noch eine sehr, sehr lange Zeit in der Rockband gespielt namens Zero. Das war auch mein Baby. Und waren unterwegs mit Sunrise Avenue und so Konsorten. Und das war anfangs war so Alternative Crossover Metal. Das wurde nachher ein bisschen softer, poppiger. Das findet man tatsächlich. Ich kann euch den Link gerne mal schicken.
Das macht total Sinn, weil wir haben ja jetzt, wir führen ja jetzt Shownotes. Da können wir verlinken, was wir wollen. Wirst du reich und erfolgreich.
Ihr seid so 2025.
Da wirst du berühmt.
Geil. Ja. Da habe ich auch gesungen. Da war ich auch der Sänger der Band.
Vielleicht verlinken wir doch nicht.
Damals hatte ich aber leider noch nicht die D-Moll-Stimme, aber das sollte ich jetzt vielleicht mal in Angriff nehmen.
Autotune.
Ja.
Die Frage, das hilft ja heute jedem zweiten eigentlich, Künstler. Mit welchem Künstler? Das ist ein bisschen schwierig, ne?
Ich würde gerne eine neue Frage etablieren.
Als Abschlussfrage?
Mit welchem
Techniker? Nee, als mittendrin Frage.
Ach so.
Mit welchem Thema? Super.
Andere Podcast-Empfehlung. Hast du was?
Ja, meinen eigenen.
Mir gehen nämlich so ein bisschen die nach Wikipedia zum Einschlafen und so. Ich brauche was Neues.
Es gibt einen Podcast von mir, der heißt Wo ein Wille, da ein Vega.
für die Wortkasten. Ne?
Nicht schlecht, mag ich jetzt schon.
Hört euch den gerne mal an. Es ist sehr musikspezifisch, aber ich rede so, wie ich es hier heute auch hier bin, so wie mir der Mund gewachsen ist und habe hin und wieder mal illustre Gäste irgendwie von Schauspielern über Musiker und so. Das ist auf jeden Fall ganz funny. Kann ich nur empfehlen.
Ja, deswegen bist du gleich so breitwillig nah
dran. Okay, dann Eltern machen wir eine Serie voll.
Klar.
Buchempfehlung und Plattenempfehlung.
Buchempfehlung mache ich schon immer seit 10 Jahren immer das gleiche Buch. Ich habe es, glaube ich, schon 8-mal gekauft und 7-mal nicht zurückbekommen. Das ist ein Buch von Christopher Moore. Heißt er Ich glaube, er ist Christopher Moore. Das heißt Die Bibel nach Biff. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich bin ja, ich habe mich immer schon mit Religion auseinandergesetzt, nicht weil ich sehr religiös bin, aber ich wollte immer schon wissen, was bringt die Menschen da so zum Ticken, bevor ich mich da irgendwie zu äußere. Ich habe ja auch freiwillig das Alte Testament gelesen und so Sachen. Und in dem Buch Die Bibel nach Biff geht es um die Jugendjahre von Jesus. Im Neuen Testament, wie wir ja alle sicherlich wissen, da sind sicherlich alle genauso bibelfest wie ich, wird ja Jesu geboren und dann passiert ihm gar nichts, auf einmal ist er 30, ne? Und dann hier Bergpredigt und Kreuzigung und tschüss. Was dazwischen passiert, das wird ja nie dargestellt. Und das ist in Die Bibel nach Biff, wird das auf sehr humoristische und trotzdem auch relativ akkurate Art und Weise dargestellt. Kann ich sehr empfehlen. Ich erinnere mich daran, als ich das zum ersten Mal las, war ich im Zug und habe eine Dame vor mir meine Cola auf den Schoß gespuckt, als ich zu einem Joe kam.
Gibt wirklich, es als wirklich wunderbares passiert. Hörbuch gelesen von Jürgen von der Lippe?
Und von Jürgen von der Lippe habe ich es. Der hat es tatsächlich empfohlen. Ich wusste nicht, dass es da ein Hörbuch gibt. Das muss ich mir auf jeden Fall mal besorgen. Ja. So, Lieblingsplatte. Nur eine ist natürlich immer schwierig für einen Musiker, ne? Meine Lieblingsplatte.
Boah, könnte ich auch nicht. Eine.
Boah. Das ist gerade immer so stimmungsabhängig. Und jetzt gerade in dem Moment würde ich sagen, A Night at the Opera von Queen. Weil das ich habe die Tage eine Doku gesehen über Queen und fand einfach, das war auf Bohemian Rhapsody drauf war, ne? Und das war ja einfach der Zenit der Kreativität von den vier Jungs. Und das ist einfach der Wahnsinn, was da alles drauf ist. So viele Songs, die auch gar nicht so bei den meisten Leuten so bekannt sind, so Songs wie The Prophet Song oder irgendwie sowas. Wahnsinnig interessante Musik und wahnsinnig anspruchsvoll und extrem progressiv und irre gut gemacht. Und Freddie war einfach der geilste, muss man immer, für mich immer noch der großartigste Pop-Rock-Sänger aller Zeiten. Und das Album kann ich auswendig vor und zurück pfeifen. Aber mir würden jetzt auch noch 100 andere einfallen, müssten mir genauso gehen. Italienisch ist mein Lieblingsessen übrigens.
Das sieht man.
Ja, oder? Ich habe gerade noch Bollo gemacht.
Hatte ich heute Mittag.
Ja, guck.
War allerdings eingefroren.
Meine auch. Ich habe die schon vor einer Woche gekocht, aber ich habe dann immer so literweise eingefroren, weil mein Sohn liebt Bollo und deswegen dachte ich, es geht schnell.
Das ist auch perfekt so, zum Auftauen. Habt ihr noch Fragen? Ich bin jetzt gerade neugierig. Ja, was sind die Alben Nummer 2 und 3? Ich möchte was lernen.
Boah, Alben Nummer 2 und 3. Mein Lieblingsband ist auf jeden Fall Toto. Das ist, man sagen ja viele Musiker, ne? Das ist ja für viele immer so Fahrstuhlmusik. Ich finde das aber leider geil, weil Steve Lukather für mich auch der größte Gitarrist aller Zeiten ist. Von Toto würde ich auf jeden Fall sagen, ich müsste sagen Toto 4, das ist das Album, wo Rosanna und so drauf ist, aber das wäre too obvious. Deswegen würde ich sagen, mein Lieblingsalbum von Toto ist das Album Toto Tambu. Das kam 1994, glaube ich, raus. Das war kurz bevor Solvi und ich uns kennengelernt haben. Und das ist ganz fantastisch. Das kann ich sehr empfehlen.
Album, mein Lieblingslied ist Won't Hold You Back.
Ja, der gute Toto 4, wunderschöne Ballade, das stimmt. Habe ich auch schon viele Tränen drauf vergossen.
Da gibt's schöne Live-Mitschnitte, weil das eins, also rein von der Emotion, die das Publikum da abholt, ist das ganz, ganz besonders, finde ich.
Ja, finde ich auch. Das macht auch was mit mir. Und Album Nummer 3 würde ich sagen, vielleicht irgendwas noch nicht ganz so. Klar könnte man jetzt sagen, wie Sgt. Pepper oder Thriller oder keine Ahnung was, das wäre aber auch zu einfach. Ich würde sagen, das Album Dogman von der Gruppe King's X. Das ist eine Trio aus Houston, Texas. Die machen so ein Alternative Crossover-Zeug schon seit den 80ern und die erste Band, die mit so Drop-Tunings experimentiert hat, lange bevor es Bands wie Limp Bizkit und Co. gab. Und hört euch das Album Dogman mal an von King's X. Das war, glaube ich, Anfang der 90er, als alle noch irgendwie so ein bisschen auf der Hair-Metal-Welle und gerade in die Grunge-Welle reingerutscht sind. Das war wirklich bahnbrechend.
Ich bin ein bisschen überfordert von dieser neuen Frage.
Ja, aber könntet ihr die beantworten? Ich grübel gerade.
Was denn?
Also Dark Side of the Moon wäre auf jeden Fall dabei.
Ja. Aber da würde ich dann sagen, weil das auch so einfach wäre. Auch gut.
License to Ill, Beastie Boys war so meine Jugendplatte.
Auch gut.
Also viele ich bin ehrlich, Requiem von Mozart wäre auch dabei. Toto.
Ja, guck, Toto finde ich super. Also, viele wissen nicht, dass zeitgleich mit relativ zeitgleich zu Dark Side of the Moon im gleichen in Abbey Road Studios auch entstanden ist von Alan Parsons Project Tales of Mystery and Imagination.
Na, deshalb hat er ja auch das andere Ding gemischt. Der war halt gerade da.
Eben. Genau. Und das ist wirklich auch bombastisch. Er war der
Studio-Ingenieur, das stimmt.
Ja. Edgar Allan Poe.
Ich müsste auch beide überlegen. Kannst du alle hören.
Und?
Ja, auch geil live.
Ja.
Und obwohl es, also wieder ganz obvious, ein Mädchen, aber, ne? Aber es ist irgendwie musikalisch auch einfach großartig, ne? Auch wenn es irgendwie. Nie
kaputt zu kriegen, ne?
Nein, und das ist irgendwie, es wird immer so belächelt, weil es halt so softy und so klingelingeling ist, aber es ist einfach geile Musik.
Und kompositorisch also, wirklich anspruchsvoll.
Ja.
Wahnsinn. Ich bin ja nebenbei noch Fahrstuhlmusik-Fan.
Also, die haben ja grandios abgeliefert in so kurzer Zeit, ein Album nach dem anderen, ne? Also, als sie dann am Start durch waren irgendwie und jedes Album irgendwie 10 Top-1-Hits und so irgendwie und zwar nacheinander eben geliefert in kürzester Zeit, das war wie Druck betanken.
Stimmt. Auf dem Niveau.
Die waren echt gute Komponisten. Ja. Das stimmt. Ich hätte noch Fahrstuhlmusik auf der Liste, Steely Dan.
Ja, Asia. Wahnsinn.
Ja, es wäre Asia auf jeden Fall.
Mhm.
Aha, aber ansonsten würde mir neben Talking Heads und denen würde mir schwer, wo ich mir denke, so geht immer.
Ja, das stimmt.
Auch großartige Komponisten. Ja, aber sonst gibt's ja heute gar nicht mehr sowas. So, drehen wir jetzt die letzte Frage eigentlich um? Also mit welchem Techie musst du auf eine Einsame? Kannst du auf eine? Nee, machen wir nicht, oder?
Super.
Nee, wir lassen es beim Künstler.
Dann ist die Antwort ja mehr oder weniger eindeutig.
Beim Techie oder beim Künstler? Ist die Frage, ob in welchem Künstler ich gerne auf der einsamen Insel wäre?
Deine Antwort geht gerade in die Richtung, da wollte Frau Busler nicht hin.
lebendig oder tot?
Toto.
Boah. Oder welchen Künstler, wessen Musik ich mir auf einer einsamen Insel mitnehmen würde?
Na, es kann auch ein Maler sein, Künstler. Also Schauspieler, was auch immer, Koch, Fernseh. Also du darfst jeden mit der Person auswählen. Selber?
Okay.
Ja.
Du darfst jeden Künstler auswählen und er dürfte auch schon tot sein, wäre dann in deinem Fall natürlich wieder lebendig. Also.
Das
heißt, du wärst dann mit dem eingesperrt. 24 Stunden am Tag.
Ja, ich würde sagen. Boah. Ja, mit Musik wäre viel einfacher, aber so, wenn es auch nur personenbezogen ist, könnte ich mir vorstellen.
Naja, aber so ein Mozart oder ein Bach kann doch ganz lustig werden.
Ja, aber das waren ja Psychopathen. Also deswegen,
aber ich glaube, ich wollte gerade sagen, aber Mozart war doch auch ein bisschen hardcore anstrengend.
Ja.
Ich könnte auch Da Vinci, fände ich auch spannend. Also ob der wirklich so ein Spinner war und der könnte dann die Decke von der Insel bemalen.
Donald Trump.
Gut. Ist der Künstler?
Oh, könnte spannend
sein. Als Künstler geht er durch. Also als Comedian, geht er durch. Aber
ist Comedy-Kunst.
Ich wär ganz happy, also wenn du den irgendwo auf eine Insel mitnimmst.
Ja, nee, okay. Also das war auch noch halbwert.
Opfer nicht.
Ich glaube, ich würde total gerne Zeit verbringen mit Pink. Also Alicia Moore.
Auch geil, ja.
Ich glaube irgendwie, ich habe immer gedacht, mit der würde ich einfach gerne ein Bier trinken. Ich finde die jetzt nicht so, also viele sagen, ach, ist die so sexy, die macht mich überhaupt nicht an als Frau, so, aber ich würde total gerne mit der einfach ein Bier trinken oder so quatschen, weil ich finde es erstaunlich, wie die es schafft, in einer Arena von 50.000 Leuten jedem das Gefühl zu geben, als wären die in einer Bar und würden einfach an dem Tresen sitzen, Bier trinken und dazuhören. Das ist irgendwie unglaublich. Und ich finde die so nahbar auf ihre Art und Weise.
Und eine sehr entspannte Produktion, wenn du die irgendwo auf einem Festival hast. Also wo so bei anderen super. So eine Blase aufschlägt und die kamen irgendwie mit 7 Leuten um die Ecke und machst du trotzdem mehr Show als die anderen mit 50. Ja.
Wenn es kannst, dann kannst du es halt.
Ja.
Gut.
Ja, die ist tatsächlich gut.
Herrlich. Haben wir es geschafft? Wie
herrlich.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben es geschafft.
Jetzt kann ich meinen Sohn ins Bett. Er wird dankbar sein. Also euch dankbar, weil so spät war er, glaube ich, noch nie im Bett. Ich höre ihn gerade, wie er Disney guckt nebenan.
Ich denke, deshalb haben wir extra so spät gemacht.
Ja,
Lieblings-Disney-Figur?
Von mir oder von meinem Sohn?
Von dir.
Ariel. Das kam mir aus der Pistole geschossen. Es war die erste Frau, in die ich verliebt war.
Aber die
direkt
alte
danach die rote Zora. Ja, die alte Ariel. Was war das denn? Anfang 90er?
War rote Zora nicht... Nee, Ariel hat Zeichentrick noch, ne?
Genau.
Ich überlege gerade, weil rote Zora hätte ich jetzt irgendwie 10 Jahre früher verortet. Mindestens. Aber das liegt
aber so alt sind wir ja alle gar nicht.
Nee. Die rote
aber es gibt ja eine neue Ariel.
Ja, stimmt.
Aber mein Sohn soll sich total aufwarten, Heino.
Ich habe in Heino schon Musik gemacht. Und es war super. Wir haben zusammen am Plug ein paar Songs gespielt auf so einer Couch, so ein YouTube-Kanal. Und der Kameramann sagte, Heino, kannst du noch ein bisschen weiter nach rechts rücken? Und er sagte, das sieht die Presse gar nicht gern. Das fand ich sehr gut.
Ach, in diesem Sinne, das ist ein schönes Schlusswort.
Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte. Und Spaß.
Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Ja. Ja, immer wieder gerne. Bis zum nächsten
einen
Mal.
Einen schönen Abend.
Dankeschön euch auch.
Tschüss. Tschüss. Oh, komm ich